Wie läuft der Tag, Liebling?
Hallo, Anke Engelke.
Hallo, Christian Thees.
Küss die Hand.
Küss die Hand. Sag mal, erinnerst du dich an die Aktion bei Anruf Kunst?
Ja, natürlich.
Die ist abgeschlossen, die Aktion. Da haben SchauspielerInnen sich haben Termine angeboten, organisiert auch von anderen SchauspielerInnen, die gesagt haben, so, gibt jetzt so viele, die nicht auftreten können, die nicht im Theater arbeiten können, die nicht drehen können. Zum Teil können die Leute ihre Miete echt nicht zahlen, wenn das nicht irgendwelche Superstars sind und die nichts auf der hohen Kante haben. Und dann konntest du als Normalmensch, und ich habe ja überlegt, ob ich das nicht selber auch buche, konntest du als Normalmensch dir eine halbe Stunde buchen oder eine Stunde und dann wurde dir was vorgelesen am Telefon und du hast daraufhin dann gespendet und so kam Geld zusammen.
Mhm.
Und ich weiß noch, dass Viktoria Trautmannsdorf, die mich angesprochen hat oder eingeladen hat zu dieser Aktion, eine ganz tolle Kollegin, dass die gesagt hat, wäre schon toll, wenn wir so auf 10.000 Euro kommen, das wäre schon toll. Und ich guck mal eben, ich habe die aktuelle Zahl.
Ich dachte sogar, ihr wolltet 15.000 haben und das hat ja nicht geklappt und ihr wart bei 12.000 oder so.
So, genau, wir wollten 15.000 haben und jetzt steht hier, es ist tatsächlich nach 286 Lesungen von 65 AutorInnen, DramaturgInnen, SchauspielerInnen.
Von mir aus können wir alle weiblich heißen, ohne Witz.
Gerne,
aber AutorInnen, und so weiter. Von mir aus gehöre ich zu AutorInnen. Von mir aus können wir alles weiblich machen auf der Welt.
Super, machen wir.
AutorInnen.
Ja, nach 286 Lesungen mit 65 AutorInnen, DramaturgInnen, SchauspielerInnen haben wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge am 30. Juni die Buchungsseite von bei Anruf Kunst geschlossen.
Oh nein.
Nach dem Motto, leave the party when you're having fun. Und es war so schön und jetzt dankt sie so ein bisschen, und jetzt schreibt sie, jetzt tatsächlich Geld reingekommen. Zuerst dachten wir, 10.000 wären schon gut, dann 15.000 und es sind 16.042 Euro geworden.
16.042, toll.
Super, ne?
Aber immer noch viel zu wenig, um Miete zu bezahlen.
Ja, aber man kann ja auch auf andere Art und Weise spenden.
Das stimmt, aber ich hätte gedacht, da würde man mehr mitmachen können, sogar noch mehr.
Ja, aber wenn die Leute freiwillig, also selbst bestimmen dürfen, selbst entscheiden dürfen, wie viel sie spenden und wenn man da auch, wenn es freiwillig ist, ist es nochmal was anderes, als wenn du sagst, und die halbe Stunde kostet 200 Euro.
Nee, das ist schon klar.
Weißt du?
Ja.
So, und jetzt habe ich eine ganz tolle Mail bekommen.
Okay.
Liebe Frau Engelke, ich heiße Timon und bin 12 Jahre alt. Jeden Donnerstag fahre ich mit meiner Mutter zur Leserechtschreibschwäche-Therapie, welche ein paar Orte von uns entfernt stattfindet. Im Auto hören wir dann immer den Podcast Wie war der Tag, Liebling, mit Ihnen und Christian Thees. In der Folge mit dem Süßsack stand er ziemlich auf dem Schlauch, oder? Erinnerst du dich an den Süßsack?
Ja.
An meine neue Lieblingsfrucht?
Ja, aber ich muss gerade noch mal überlegen, wie die exakt aussah.
Na, das war doch so ein Hin und Her, weil ich die nicht gut beschrieben habe.
Ja.
Du aber unbedingt wissen wolltest,
ich hab's dann nachgeguckt,
wie die aussieht, genau. Und dann haben wir ein paar gute
Süßsack, da stand er ziemlich auf dem Schlauch. Und er kannte den Süßsack, oder was?
Ja,
er kannte den natürlich.
Wir haben das Vergnügen, pro Donnerstag 2 bis 3 Folgen zu genießen. Also immer, wenn er mit seiner Mutti da zur Leserechtschreibschwäche-Therapie fährt.
Ja.
Eigentlich wollte ich ihn aber schreiben, weil wir gestern die Folge gehört haben, in der sie das Projekt bei Anruf Kunst vorgestellt haben.
Jawohl.
Während ich bei der Therapie war, sollte meine Mutter einen Lesetermin bei ihnen buchen. Leider waren die Termine bereits ausgebucht. Oh. Daher hat meine Mutter meiner Oma eine halbe Stunde mit Walter Sittler geschenkt.
Herrlich!
Eine super Alternative. Kriegt die Oma was mit dem coolen Sittler. Ich wollte aber auch einen Vorlesetermin bekommen, kenne aber leider keinen der anderen Vorlesenden, sondern nur sie. Im Übrigen kennen auch meine kleine 7-jährige Schwester und mein Vater nur sie. Das ist wirklich ein Kompliment, da mein Vater sich kaum Namen merken kann. Ja. Ich glaube, die einzigen SchauspielerInnen, das Gender-Sternchen, hat mir meine Mutter während Corona Homeschooling beigebracht, die ihr namentlich kennt, sind Julia Roberts und sie.
Herrlich.
Auch cool, ne?
Können wir den nicht zusammen mal anrufen und du liest ihm einen deiner Briefe vor?
Pass auf, wir sind noch nicht fertig.
Ah, ja.
Ich habe sie übrigens das erste Mal gesehen, als ich circa 8 Jahre alt war. Okay. Wir haben in der Grundschule das Buch Lippels Traum gelesen von Paul Maar. Und ich durfte zu Hause den Film dazu gucken. Ich fand ihre Rolle beeindruckend, da sie so überzeugend waren. Mittlerweile weiß ich, dass sie nicht böse sind. Ich spiele doch da so eine ganz, ganz schlimme Nanny. Okay. Eine ganz böse Hexe spiele ich da, die auch dann später in der Traumwelt von Lippel so im Orient so ganz furchtbar ist, ganz böse. Ich war so wahnsinnig böse. Mittlerweile weiß ich, dass sie nicht böse sind. Aber eigentlich wollte ich Sie etwas fragen. Haben Sie vielleicht doch noch einen Termin für uns frei? Ich spende auch mein Taschengeld dafür. Meine Eltern, jeweils 41 Jahre alt, würden für jedes unserer Lebensjahre noch ein Auto, ein Euro drauflegen.
Ich dachte noch ein Auto.
Ein Auto. Mein Taschengeld beträgt 20 Euro. Und jetzt noch ganz freundlich, damit Sie sich nicht so gezwungen fühlen, versichere ich Ihnen, dass es nicht schlimm ist, wenn es nicht klappt.
Toll.
Und natürlich habe ich den angerufen.
Okay, ihr habt schon.
Und natürlich habe ich ihm was vorgelesen. Das ist ein total dufter Typ. Oh, und die Mutti ist auch dufte. Und zwar total süß. Dufte. Hab beiden vorgelesen aus Ella Frances Sanders, auch Affen fallen mal von Bäumen. Du erinnerst dich vielleicht an die, von der war dieses Buch vor ein paar Jahren, Lost in Translation. Die ist eigentlich weder Autorin noch Illustratorin, hat aber jetzt schon, hat schon wieder was geschrieben und gemalt, weil die sich auch für Idiome, für Redewendungen aus aller Welt interessiert. Sachen, die nicht übersetzbar sind. Das ist ja auch so ein Steckenpferd von dir und mir.
Ja.
Wörter, die es nur in anderen, oder Worte kann man da gar sagen, Worte, die es nur in anderen Sprachen gibt, nicht im Deutschen, die verrückte Sachen aussagen. Du erinnerst dich?
Natürlich. Bakushan oder, zum Beispiel?
Bitte?
Bakushan? Nee, oder das gibt es ja nur im Japanischen, nicht im Deutschen.
Petikor, der Geruch von frischem Regen auf warmem Sommerasphalt. Und jetzt hat sich diese Autorin Ella Frances Sanders mit Redewendungen auseinandergesetzt, mit so Sprüchen, die es in anderen Sprachen gibt. Und da aus diesem Buch habe ich den beiden was vorgelesen und es war total herrlich.
Ach toll.
Schön, ne?
Ja.
Schade, dass die Aktion vorbei ist. Und sonst finde ich, es ist echt immer schwierig, das kennst du ja, das kennt ja jeder, dafür muss man ja nicht irgendwie ein Vorleser oder eine Vorleserin sein. Wenn man irgendwas anbietet und dann ist es vorbei und dann kommen Menschen und sagen, kannst du nicht nochmal? Weiß ich nicht, ob ich da jetzt irgendwie eine Analogie finde zu deinem Leben oder zu meinem Privatleben. Aber man kennt diese Situation, dass Menschen sagen, oh, kannst du nicht noch eine Ausnahme machen?
Mhm.
Und manchmal ist es echt schwer, Nein zu sagen. Manchmal fällt es mir total leicht, dann sage ich, nee, ich habe keine Zeit oder geht nicht mehr oder nein, die Kirschen sind schon alle geerntet, ihr könnt nicht nochmal kommen zu uns in den Garten und mit uns Kirschen ernten oder wie auch immer. Aber da fand ich das Anschreiben so nett.
Oh, wie toll. Timon, war das?
Timon.
Timon. Witzig. Timon. Den inneren Schweinehund gibt es übrigens auch nur im Deutschen. Ich erinnere mich noch an den inneren Schweinehund.
Ja.
Gibt es nur im Deutschen. Ja. Zum Beispiel so ein Wort, ne? Geborgenheit. So, ich habe übrigens.
Wie läuft denn dein Tag?
Ja, ich habe auch Post bekommen, ganz kurz nur von Monat Herr Schmitten, habe ich schnell nochmal rausgesucht. Die kennt Heiner. Heiner aus der Sesamstraße. Die kennt Heiner.
Aus der Sesamstraße.
Jawohl, der Typ, der ganz viele Schokoküsse hat, der kriegt einen ganzen LKW vor die Tür gefahren und er gibt keinen ab, er isst sie alle alleine, so wie er auch alle Asterix-Hefte alleine liest. Er setzt sich auf diesen Stapel Asterix-Hefte. Keiner seiner Freunde, die zu seinem Geburtstag da sind, dürfen in diesem Asterix lesen. Und das kennt offensichtlich kaum einer mehr. Mona kennt es noch und sie sagt, geizige Menschen nennt sie immer Heiner. Viele Grüße aus Dortmund. Das ist Mona aus Dortmund.
Das könnten wir jetzt so übrigens als Code benutzen, wenn wir über jemanden, ich kenne ja ein paar Prominente, die geizig sind und dann sage ich das mal, die haben einen Igel in der Tasche.
Das ist ein Heider.
Das sollen wir dann sagen, denn Igel in der Tasche ist so ein komisches, das muss ich immer erklären, wenn ich das sage.
Was ist denn die
Igel in der Tasche?
In der Tasche. Jemand, das habe ich noch nie gehört.
Aber das bedeutet, dass jemand
nicht in die Tasche greift.
Aber nur ein bisschen Geld rausnimmt, weil er sofort die Hand wieder rauszieht.
Okay, alles klar. Der hat einen Igel in der Tasche. Sehr lustig, das kenne ich
Hast
nicht.
Hast du noch nie gehört?
Nein, habe ich noch nie gehört.
Okay, ich kenne zwei Prominente, bei denen das so ist, mit denen man zum Beispiel zu einem Essen geht oder zu einem, weiß ich nicht, zu einem Team, irgendwie mit dem ganzen Team.
Ja.
Und die sind ganz eindeutig entweder die Gastgeber oder sind auf jeden Fall, verdienen mehr Geld als alle anderen zusammen.
Ja.
Und dann, aber wir zahlen aber alle einzeln, ne? Wo ich schon so manches Mal dachte, pass mal auf jetzt hier, das ist dein Fest, du hast alle.
Fest, ja, das geht ja nicht. Ansonsten finde ich Einzelzahlen ja völlig okay.
Ich auch.
Ich habe noch ein Trauma aus Italien.
Warum?
Ich weiß nicht, weil du mit 16 Leuten gehst du essen. Ich hatte fast nichts und die anderen hatten ganz viel. Und dann irgendwie, wir teilen durch 16. Und dann hast du nichts, Glas Wasser und zahlst irgendwie 40 Euro oder sowas für ein Glas Wasser. Und da hört bei mir der Spaß aber auch auf. Nee, ohne Witz, weil ich will kein Glas Wasser für 40 Euro. Nee, klar, machen wir durch 16. Ja, alles ist chaotisch. in meiner kleinen Zeit, ein paar Wochen, die ich in Italien verbracht habe damals. Okay, ja. Pass auf, ganz kurz. Hast du jemals mit Thilo Brückner zusammengearbeitet, der ja gestern verstorben ist?
Nein, der ist schon am Montag.
Er ist am Montag verstorben, gestern haben sie es bekannt gegeben.
Ja, es ist so schlimm. Ich habe auch schon mit Ulrike Kriener, deren Schwester ich gespielt habe bei Kommissarin Lukas.
Okay.
Wir sind beide völlig...
Also der hat bei euch mitgespielt? Du hast mit ihm gespielt?
Ja, ich durfte da mitspielen. Das war Ulrike Hauptrolle.
Also regelmäßig? Du hast ihn mehrfach schon getroffen?
Ja, und ich habe den sogar... Okay. Ich habe... ja, und irgendwie hatten wir so ein gutes Ding zu laufen. Irgendwie war das so, das ist ja so ein Grummel. Und ich habe immer so gespielt mit dieser Mann-Frau-Situation, dass man ja einander respektiert und dass man nicht übergriffig ist und so weiter. Und habe ihn dann immer genötigt. Und das hätte man auch missverstehen können. Habe ihn dann immer genötigt und gesagt, komm doch in mein Wohnmobil. Bei mir ist es viel gemütlicher als bei dir. Und dann sagt er immer, wie, und ziehst du dich jetzt hier um? Dann gehe ich sofort raus. Und dann habe ich gesagt, jetzt stell dich nicht so an. Also es war immer sehr, sehr lustig, weil es ja schon ein älterer Herr war. Als ich da spiele, war er ja auch schon über 70. Und was heißt älterer Herr? War er nicht. Aber der kam immer mit einer Plastiktüte an. Also der hatte keine, wir haben uns alle lustig gemacht über den. Und der hat sich am meisten lustig gemacht über seine Macke. Der wollte keine Tasche haben, weder aus Stoff noch aus Leder. Der kam immer mit Plastiktüte an. Da war sein Drehbuch drin, da war noch was anderes zu lesen. Da war der Freitag drin, der war einer der wenigen Menschen, die ich kannte, die den Freitag regelmäßig lesen. Ganz politischer Mensch. Wir haben immer geschnackt noch über irgendwas, über Tages- und Weltpolitik.
Ja, früher war das ja so ein Theatermensch, so ein Linker, der wirklich hysterisch, jähzornig war, intolerant, ultralinks und so. Der ist ja jetzt ruhig gewesen in letzter Zeit, aber hat auch schön erzählt.
Nein, das glaubst du aber nur. Der hat ja die Berliner Schaubühne mitgegründet. Der hat
damals
Krawall gemacht.
Damals hat er Krawall gemacht, aber jetzt im Alter...
Immer noch.
Hat er ja selber.
Der ist einmal im Jahr nach Indien gefahren, um runterzukommen. Das war ein Krawallo.
Ayurveda.
Und der hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben. Und den Prozess habe ich mitbegleitet. Das so rückblickend, jetzt raff ich das erst, was für ein Geschenk das war. Hat mir früh schon so ein Manuskript gegeben von Merkatz, von seinem Roman. Und ich meine, dass ich dir auch bei Liebling was vorgelesen habe.
Und das weiß ich schon nicht mehr.
Und dir erzählt habe, und mit dem Namen Thilo Brückner können manche Menschen nichts anfangen. Dann zeigst du denen ein Bild und dann sagt jeder,
natürlich.
Ach, den kenne ich.
Ja, also Adelheid und ihre Mörder war dabei. Er war mal Tatortkommissar in Hamburg oben. Lehrer Specht und Rentnerkops in den letzten Jahren halt. ARD-Vorprogramm.
Hat er in Köln gedreht und so. Man muss sich einfach
Wird Rentnerkops in Köln gedreht?
Ja.
Wirklich?
Ach. Ja, das war so schön, dass wir dann, da war in meiner Stadt, das war super. So, pass auf, du musst dir einfach Albert Einstein vorstellen, mit weniger dichtem Haar, den Schnäuzer ein bisschen dezenter und das Gesicht ein bisschen kleiner.
Also ich weiß
und
ja,
dann
wie
hast du Thilo, ja, also. Das, so sieht Thilo Brückner aus.
Ja.
Ich habe es geschafft, ihn einzuladen, ihn zu überreden, weil das natürlich so, nach allem, was wir jetzt erzählt haben über ihn, wird auch jeder, der uns zuhört, wissen, das ist kein Typ, der in Talkshows geht und von sich erzählt. Der hat zwar viel erlebt, aber das ist überhaupt keiner, der sich wichtig tut und sich wichtig findet. Und den habe ich überreden können, dass der zu mir zu Anke hat Zeit kommt.
Ach, der war sogar da.
Und das war ganz herrlich, weil wir so eine tolle Verbindung hatten und einander immer so. Ich bin ja kein Ironiefreund, aber das war immer recht ironisch, auf ganz angenehme Weise, so flirtend, verspielt, Vater-Tochter-Bild hinkt so ein bisschen, aber wir hatten ein cooles Verhältnis und ich wollte immer zu seinen Geschichten hören. Dann, wenn er mir erzählt hat, ja, und dann hatten wir eine, aber das war, oh, da war, ich weiß, das war in den 50ern, 60ern, da haben wir so ein Ding gedreht. 50er kann nicht sein. Doch, warum nicht?
Wahrscheinlich nicht. Das geht schon. 50er, ne? 60er.
Und dann hab ich so einen Film gedreht mit Eddie Constantine, Filmlegende, das Pockengesicht. Und da sind wir mit dem Auto, sind wir da an dem Museum, mussten wir, da haben wir da gedreht, sind wir mit dem Auto die Treppen vom Museum runtergedonnert. So, weißt du, solche Geschichten erzählt er. Der hat Filme gedreht,
ja,
und mit Leuten gedreht. Das sind alles Legenden und Thilo Brückner ist selber eine Legende.
Absolut, so hat ein Regisseur ihn ja, glaube ich, mal begrüßt irgendwie. Da kommt ein Stück deutsche Filmgeschichte immer, wenn er so ans Set kam.
Kein Witz.
Ohne ihn hätte der deutsche Film anders ausgesehen, hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung damals geschrieben. Ich habe es nur noch mal nachgeguckt, weil ich mit ihm ja vor einiger Zeit mal geschnackt habe. Er war ja im Talk Und ich kannte ihn vorher ja gar nicht richtig, nur eben vom Gesicht her, vom Namen her. Und es war ein so herzliches, das war so ein tolles, entspanntes Gespräch. Das war richtig cool. So,
ein richtig, ein unglaublich
ganz
guter
toller, ein unglaublich toller Typ.
Unglaublich viel. Und mit dem, wir haben ständig gelacht. Das ist ein ganz ulkiger, Kauz ist auch so ein dämliches Wort, aber das hat
der. Nee, der war ja auch so. Er hat ja so kauzige Typen gespielt, auf jeden Fall. Ja. So knurrige, verschrobene Gestalten. Da war er ja großartig.
Und der hat aber immer, und das, da haben Ulrike Krien und ich am Set immer die Augen verdreht, aber es war Liebe, hat immer noch am Text rumgeschrieben, am Set. Kurz vorm Bitte hat er noch gesagt, nee, ich sag das anders. Und der hat immer sein Manuskript da liegen gehabt und hat immer auf den Text geguckt und noch dran gearbeitet. Und der wurde bei Kommissarin Lukas, wurde der in so Hausmeisterkluft gesteckt, denn der war der Hausverwalter, der Vermieter von der Kommissarin Lukas in dem Haus dort, hat aber auch in Regensburg am Dom gearbeitet, war Steinmetz, das war so seine Backstory. Und wenn der dann nach Drehschluss in seinen Trailer ging, sich umzog und rauskam, hast du ihn nicht wiedererkannt, denn der trug stets Leder, irgendwas schwarze, so weite Lederhosen, hatte immer so einen schwarzen, schmierigen Ledermantel, aber nicht so einen bodenlang, sondern so mittellang. Der hatte so einen eigenen Stil. Ich habe vorher und seitdem keinen anderen Menschen getroffen, der so einen klaren, eigenen Kleidungsstil hatte. Und du hättest ja so gedacht, naja, ey, Typen, entweder du bist so ein junger Schönling und dann weißt du genau, was du anziehst, oder du legst raus, was Mutti dir hingelegt hat, oder du hast deinen eigenen Style. Und der hat nichts mit aktuellen Moden zu tun. Und so war das bei Thilo Brückner. Der hat alle geschockt, die ihn das erste Mal gesehen haben. Warte mal, was ist denn das für ein Typ? Dann hat er noch irgendeine Mütze aufgehabt oder irgendeinen Hut privat. Der war so ein einzigartiger Mensch. Ich brauche jetzt wieder, das habe ich manchmal, ich brauche wieder ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen. Und ich könnte jetzt heulen.
Pass auf, ich habe noch zwei kleine Erinnerungen, weil du musst gleich weg.
Ja.
Aber ich habe heute meinen Freund Andi, der gerade in Berlin ist, der kommt eigentlich aus Calw.
Ja.
Und der hat einen Freund in Calw, der hat so einen Amateurfilmverein. Und die machen jedes Jahr seit vielen Jahren so eine Art Tatortreihe, Tatort Calw. Und diese Filme werden dann in der Region Calw, Nagold, Sindelfing in den Kinos gezeigt und haben da Kultstatus. Und die machen, glaube ich, jedes Jahr einen. Und die konnten auch einige echte Tatortdarsteller gewinnen. Und Thilo Brückner hat bei diesem Amateurfilmverein sofort mitgemacht und hat seitdem jedes Jahr, ich glaube 13 Stück waren es insgesamt, in jedem Jahr in einem Film mitgespielt. Da hat er geschrieben und hat so einen kleinen Nachruf gemacht, einfach wie sehr ihn das getroffen hat, der Freund von Andi. Und er sagt, egal ob das so ein obskurer Calver Amateurfilmverein war und es gab kein oder nur schmales Geld, er hat einfach mitgespielt. Und dann hat er erzählt, was seine erste Begegnung war mit Thilo Brückner, als ihm das erste Mal gewinnen konnte für so einen Job. Das war in Nagold im Krankenhaus, haben sie da gedreht. Und sein Kollege holte den Thilo Brückner vom Flughafen ab in Stuttgart. Und sie selber waren gerade so am Ausladen des Equipments. Und er ging raus, um eine weitere Schiene für den Kameradolly zu holen, denn er macht Kamera und auch Regie, hier der Kumpel. Und da kam mir, schreibt er, im Kellerflur ein eher kleiner, auch schmächtiger, älterer Mann entgegen. Auf seiner Schulter balancierte er eine der 2 Meter langen Metallschienen. So habe ich ihn kennengelernt. Das war so seine erste Begegnung mit Thilo Brückner, der dann vor allem auch die skurrilen Parts immer so gerne mochte. Dann steht hier seine größte Rolle, meiner Meinung nach, war indem er sehr subtil einen Ex-Profiler an der Grenze zum Medium verkörperte. Er mochte die Rollen, in denen er ordentlich aufdrehen durfte, den besoffenen Dorfarzt, den schmierigen Pornofilmproduzenten, und er mochte den Adolf, seine Rolle als Adolf. Für unseren Film, jetzt kommt's, Village People auf der Jagd nach dem Nazigold, übernahm er die Rolle des Adolf Hitlers. Ich kann mich erinnern, mit welchem Bammel ich ihn damals anrief, um ihn zu fragen. In der sicheren Erwartung eines Nein fing Thilo sofort zu erzählen an. In den späteren 70er Jahren sollte er nämlich in einem Biopic Hitler spielen. Dazu kam es dann allerdings nicht. Und deswegen hatte er sich also recht intensiv mit der Person beschäftigt und sagte zu ihm, Armin ist das, der Regisseur und Kameramann. Armin, wusstest du, dass Hitler nur ein Ei hatte? Ja, wusste ich tatsächlich, sagte hier der Armin. Aber ich wusste nicht, mit welcher Begeisterung er sich so auf so eine Rolle stürzte. Und dann fragte Thilo Brückner, ob er seine Szenen selber schreiben dürfe. Natürlich habe ich nicht Nein gesagt, schreibt Armin. Auch lustig.
So ist der Thilo. Und ich sagte, Willi Merkatz, ne, sein Buch,
ja.
das ich sehr empfehlen kann. Das ist wirklich, das liest sich, das ist ein bisschen autobiografisch. Also das ist ganz viel, der hat ein ganz wildes Familienleben gehabt mit Weibern und was nicht alles und so weiter. Und auch Liebe und ne, eine Ehe, die er da auch beschreibt. Aber wie gesagt, ist nur ein bisschen autobiografisch. Aber der ist auch so ein sogenannter, also ich glaube, seine Generation würde sagen Schmierfink. Also der hatte auch Freude daran, krasse Sachen zu schreiben. Ja, und das Buch dann, als ich das erste Manuskript mal las, oder eine, als er mir mein Manuskript gab, das erste, das ich dann las, das wird nicht das erste gewesen sein, so eng war ich dann doch nicht mit ihm. Aber als er mir das zu lesen gab, habe ich richtig Lehrerin-Style mit Rotstift alles angeschrieben, wenn da das F-Wort war und wenn da das... Also wirklich habe ich gedacht, Alter, das kannst du doch nicht bringen. Du willst
ey, das ist Kunst, lesen. Du kannst doch da nicht einfach rumverbessern. Das ist Kunst, Kunstfreiheit.
Ja, du glaubst doch wohl im Leben nicht, dass der irgendwas, was ich kritisiert habe, angenommen hat. Der hat das genauso
nee, aber dass du überhaupt da was angestrichen hast, das ist ja ein Unding eigentlich.
Ja, ich fand, ja, aber das, so waren wir miteinander. Also er hat an mir gemeckert und ich habe an ihm gemeckert. Gott, das war wichtig. Klar. Es gibt solche Beziehungen, da ist man so, weil man nicht sagen kann, ich habe dich so gern.
Dann könntest du bei den Rentnercops ja noch mit einsteigen für ihn jetzt, wenn ihr euch so ähnlich wart.
Ne? Oh, die Leitung ist gerade ganz schlecht.
Ich sag's nur so, man weiß ja nicht, was mit den Rentnercops aus dem ARD-Vorprogramm da jetzt wird. Er hat ja mal gesagt, die Hauptfiguren in einer Vorabendserie zu spielen, erinnert weniger an Vollzeit, sondern eher an Arbeit im Bergwerk, was die Bedingungen anbelangt, wenn man da dreht. Ja. Ist eher wie Arbeit im Bergwerk. Zum Abschluss auf jeden Fall noch Armin, der Amateurfilmemacher aus Calw, der mit ihm drehen durfte und der ihn dann auch wirklich gut kannte und sie hatten privat ganz viel Kontakt. Und er wurde dann mal eingeladen von Thilo Brückner in sein Ferienhaus, zusammen mit den Kids, mit seinen Kids. Und das war ein altes Bauernhaus, das Thilo Brückner im Laufe der Zeit renovierte. Und Armin schreibt hier, als ich ankam, brachte ich ihm in einem Kuvert auch seine Gage vom vorangegangenen Dreh mit. Ungeöffnet gab er das Kuvert dem Handwerker weiter, der gerade Fliesen legte. Der hatte keinen Igel in der Tasche. Verstehst du?
Süße, nee, süße Szene, oder? In der Tasche. Im Leben nicht.
Süße Szene.
Ey, Thilo Brückner. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann.
Ich weiß.
Shit.
Und Mitte Juli bis Ende September sollten die Rentnercops drehen, deswegen rief nämlich Thilo neulich erst an und sagte, ich kann erst nach Calw Mitte Oktober wiederkommen für den nächsten Dreh. Und das war am vorvergangenen Donnerstag.
Ach, verdammter Mensch. Mhm.
So, und dann hat er jetzt nochmal geheiratet, ne? Ein Tag nach dem Telefonat von den beiden hat er geheiratet mit 79, ja. Seine langjährige Lebensgefährtin. Alleine dieses Gespräch, das ich mit ihm hatte, und das kann man auch im Talk mit Thees natürlich im Podcast einfach nochmal so schüren, das war eine solche Freude. Ich ging raus aus diesem Gespräch einfach so positiv, weil ich plötzlich jemanden neu kennengelernt hatte, der mir so viel Spaß gebracht hat und den ich entdecken konnte nach all diesen Jahren, wo man nur das Gesicht kannte. Also ein echt toller. Und ich bin so froh, dass du ganz viel mit ihm zu tun hattest, was ich ja nicht wusste. Herrlich. So.
Ja, und so, er hat schon eine größere Nebenrolle gespielt. Meine war mini dagegen. Ich war immer nur für ein paar Tage in Regensburg und dann später in München. Aber er war da eine richtig wichtige Rolle, so als der Mecker-Zottel, Zausel da bei Ulrike im Haus. Aber wir haben natürlich wir hatten viele Pausen. Wenn du nicht Hauptrolle bist, dann hast du echt viel, dann wartest du viel rum. Ja, und es gibt nichts Schöneres, als einen Kollegen oder eine Kollegin kennenzulernen und zu merken, ui, jetzt will ich mal nicht alleine in meinem Trailer sitzen oder beim Catering während der Drehtage 4 Kilo zunehmen. Ich habe jemanden, mit dem ich schnacken kann. Und das ist, und aus jedem Gespräch gehst du raus und denkst, es war einfach keine Sekunde vergeben. Oder wie sagt man? Weißt du, was ich meine? Es ist
ja,
nicht,
natürlich.
Dass jeder denkt, oh Alter, da hätte ich ja gerade noch ein Buch lesen können, sondern du denkst, oh, jetzt will ich mehr. So.
Ja.
Das ist das Gefühl, dass.
Der war cool. Der war richtig cool. Ich wünsche, ich hätte den nochmal richtig kennengelernt. Also der war richtig cooler. Thilo Brückner. Okay. Du, wir hören uns wieder am Donnerstag. Dann auch wieder exklusiv als Podcast.
Bis dann, Edwin.
Bis dann, Günther.